Ich habe davor Pro B gespielt und habe es dann mit 25, 26 schon aufgegeben. Habe gesagt, okay, jetzt mache ich ein Startup mit zwei Kumpels von mir hier in Würzburg. Und auf einmal hieß es, hey Felix, wir brauchen Deutsche, fahr mal mit ins Trainingslager.
Aber ich bin ehrlich, ich wäre viel lieber jetzt dann ab kommender Woche in den Playoffs unterwegs. Das ist schon das Geilste, was es gibt als Sportler. Und es ist schon die geilste Zeit. Und ich meine, Felix mit seinen Würzburgern, die haben so eine überragende Saison gespielt.
Es ist nicht Dienstagmorgen und trotzdem hört ihr eine frische Folge Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn jetzt los, dann erstmal keine Angst, es ist nichts los, außer dass wir ein wenig Personality für euch machen wollen. Das geht manchmal so ein bisschen unter in unseren Folgen, weil wir so viele Basketballthemen einfach auf der Platte haben, die wir genauer beleuchten möchten, wo wir tiefer in die Diskussion gehen möchten. Und jetzt möchten wir etwas tiefer in die Personality reingehen, einfach weil es zwei Jungs gibt, die das auf jeden Fall verdient haben, weil sie in den letzten Jahren dem deutschen Basketball sehr viel gegeben haben. Und weil sie sehr viel gemeinsam haben, zum Beispiel ihren Jahrgang, ihre bayerisch-fränkische Herkunft, obwohl wir da gleich auch noch mal drüber sprechen, dass das gar nicht so ähnlich ist. Und auch ihre Leidenschaft zum Basketball sowie auch zum Golf haben wir behandelt. Es gibt natürlich auch einiges, was die beiden unterscheidet, zum Beispiel ihren Karriereweg. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Wir haben zwei Jungs mit am Start, die ja ihre Karriere beendet haben und beenden wollen nach dieser Saison. Beim einen ist es schon passiert nach der Pro A, bei Basti Doret, beim anderen ist es bei Felix Hoffmann dann nach dem letzten Playoff-Spiel der Würzburg Baskets irgendwann der Fall. Zwei fränkische Jungs, zwei Jungs, die ihre Karriere beenden, die ihr jetzt hört im Interview mit Robert und mir. Viel Spaß dabei. Basti, bist du aktuell neidischer auf Felix, weil er noch die Playoffs noch ein letztes Mal spielen darf? Oder Felix, bist du neidischer auf Basti, dass er schon frei hat?
Ich würde sagen, das ist situationsbedingt, oder? Es gibt Momente, da wünscht man sich vielleicht schon, auf dem Golfplatz zu stehen und das Wetter zu genießen. Aber natürlich als sportlicher Wettkämpfer will man so erfolgreich wie möglich sein und natürlich dann auch, wenn man die Chance hat, Playoffs zu spielen, die Spiele gewinnen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen.
Basti, du hast ja den Übergang aufs Grün gut geschafft, oder?
Ich habe den Übergang gut geschafft, auch wenn leider das Wetter ein bisschen zu wünschen übrig lässt und ich gerade gar nicht so viel auf dem Golfplatz unterwegs bin. Aber ich bin ehrlich, ich wäre viel lieber jetzt dann ab kommender Woche in den Playoffs unterwegs. Das ist schon das Geilste, was es gibt als Sportler und es ist schon die geilste Zeit. Und ich meine, Felix mit seinen Würzburgern, die haben so eine überragende Saison gespielt. Jetzt da in Würzburg mindestens, sage ich mal, zwei richtig geile Heimspiele am Start zu haben, da wird die Hütte brennen. Also da hätte ich schon mehr Bock drauf. Das Golfspielen, das kann man jetzt die nächsten 40 Jahre.
Das stimmt, ja.
Ja, das stimmt.
Aber Felix, du hast ja schon für die Karriere, nach der Karriere, einen neuen Instagram-Account vorbereitet, was zu sehen war, mit Max und Ray zusammen.
Genau, ja. Wir sind beide begeisterte Golfspieler. Sind noch keine Profis, aber auf dem Weg dorthin. Und versuchen da einfach mal den einen oder anderen mitzunehmen auf dieser kleinen Reise und vielleicht auch ein bisschen anzuteasern, was das Golfspiel angeht, weil es eigentlich ein cooler Sport ist. Und ich finde, in Deutschland noch viel zu selten gespielt wird. Und ja, wir haben den Basti, die Einladung ist raus, Basti, ne?
Ja, mein kongenialer Partner, der muss noch zusagen.
Ja, genau, darauf warten wir quasi nur. Und dann, glaube ich, könnte es ein ganz witziges und hoffentlich auch interessantes Matchup werden. Ich weiß nicht, was für ein Handicap hast du, Basti?
Du, ich bin irgendwo in den 30ern unterwegs. Bei mir geht es ums Bier trinken beim Golfspielen. Da geht es nicht so sehr um, weißt du, nochmal, das Wichtigste ist wirklich das 19. Loch. Ja, das ist das Allerwichtigste. Was ich noch sagen wollte, ich finde es ja überragend, dass du selbst auf dem Golfplatz trägst du Kompressionssocken. Ne? Also du ziehst es wirklich komplett durch.
Nee, tatsächlich war das uns, wir haben in jeder Preseason haben wir so ein Golfturnier mit den Sponsoren und ich habe mir zwei Tage vorher, bin ich leicht umgeknickt. Oh, okay. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es nicht so gut, das zu spielen Und dann haben sie mir aber erlaubt, mit einem Golfkart mitzuspielen. Und dann musste ich natürlich das volle Programm durchziehen mit Bandage und Kompressionssocken. Dass es mir im Nachhinein nicht irgendwie negativ angehaftet wird oder so. Ne? Aber ja, das Turnier habe ich so ganz gut gespielt, muss ich sagen. War ich echt
was
zufrieden.
Bist du, was hast du für ein Handicap? Okay.
26,5 habe ich.
Jawohl, schau mal, da bist du besser als ich. Da bist du der absolute Favorit.
Ja, aber man muss ja, also ich habe erst zwei Turniere gespielt, ne? Die zählen ja dann damit rein. Ich weiß nicht, wie viele Turniere du spielst, aber.
Ich spiele kaum Turniere, wirklich. Ja. Bei mir geht es darum, dass ich das 10., 11. Loch, dass ich bis dahin schaffe und dann wird es wirklich zäh. Ne? Ja. Also meine Golfausdauer, die ist noch nicht so wirklich da.
Ja, nee, aber ich glaube, du bestätigst das, oder? Das ist ein richtig cooler Sport. Man muss immer irgendwie fokussiert sein, spielt gegen sich selbst und so viel Spaß es macht, so frustrierend kann es aber auch sein. Ne?
Aber der frisst, also du bist ja noch nicht in Rente, ne? Aber das frisst halt schon auf einmal mal richtig Kohle, das Ding, ja. Weil es ist ja nie der Spieler schuld, sondern immer nur das Material. Bei mir ist so, ich bin kurz davor, nach jeder schlechten Runde kaufe ich mir einen neuen Schläger. Ja, weil das kann ja gar nicht sein, was da los ist.
Mit so viel Ballgefühl über die ganzen Jahre, das hast du ja bewiesen, ne? Und es kann nicht sein, dass du den schlecht triffst. Das kann einfach nicht sein.
Ich finde das Schwierigste am Golfspielen, ich habe auch Platzreife sogar in der Uni gemacht, habe aber noch nie ein Turnier gespielt, aber das Schwierigste am Golf finde ich, mit der Frustration klarzukommen. Weil im Basketball, dann läufst du mal härter durch den Block oder beim Ausboxen fliegt mal irgendwie ein Ellenbogen oder irgendwie sowas. Da kannst du dich so ein bisschen abreagieren. Das gibt's ja beim Golf eigentlich nicht. Außer der Rasen und dann bist du direkt runter. Wenn das der Greenkeeper sieht, dann bist du schneller weg als Basti aus Bayreuth, würde ich fast sagen.
Wow, das ist ja böse.
War natürlich ein Spaß, aber wie kommst du damit, wie kommt ihr damit klar, Basti? Wie bist du damit... Hast du die Selbstkontrolle mittlerweile entdeckt?
Du, ich habe die absolute Selbstkontrolle. Ich sehe das wirklich, ich bin natürlich da ein Wettkämpfer und wenn ich gegen oder mit zusammen mit jemandem spiele, dann will ich besser spielen als der, gar keine Frage. Aber ich persönlich für mich, ich weiß, dass ich das einfach nur als Hobby sehe. Ich bin auch keiner, der jetzt da großartig trainieren geht oder Stunden auf der Driving Range rumhängt. Ich sehe es als geilen Ausgleich, bis dann in der Natur mit Freunden. Und es ist einfach eine schöne Abwechslung. Ich bin da jetzt nicht so mega ehrgeizig. Ich habe meine Platzreife zusammen mit Malte Ziegenhagen gemacht, ja, damals in Bayreuth. Und der war ein ganz anderer Schlag. Ne? Also wenn bei dem was nicht funktioniert, dann hat der Schläger geschmissen, hat irgendwelche Kraftausdrücke rumgeschrien. Also sowas habe ich schon auch erlebt, ja. Aber ich glaube, der Felix ist auch ein ruhiger Golfer.
Ja, ich würde sagen, ich habe mich am Golfplatz besser unter Kontrolle als auf dem Basketballfeld. Also auf dem Basketballfeld fluche ich deutlich mehr. Aber ich sehe es ähnlich wie Basti. Also ich habe noch keine Pro-Stunde gehabt. Ich denke, mit meinem Instagram-Swipen denke ich eigentlich mir immer genug an. Ich schaue mir immer verschiedene Tipps an und denke dann immer, jetzt habe ich es raus. Nehme ich dann aber nicht allzu ernst, wenn es nicht klappt am nächsten Tag auf dem Platz. Weil ich finde es eben auch, man ist an der Natur, man bewegt sich ein bisschen, man hat coole Gespräche, man trinkt mal den einen oder anderen, ne, wenn's der Trainingsplan zulässt. Aber ich weiß nicht, ich mag das einfach, an der frischen Luft zu sein und dann so ein bisschen so das Competitive zu haben mit einem coolen Partner oder auch mehr einem coolen Flight, ne? Also geht ja auch zu viert in einem Flight. Kann es schon echt ordentlich Spaß machen und kannst einen coolen Vor- oder Nachmittag verbringen da.
Also wir stellen fest, Golfduell gab es zwischen euch beiden noch nicht. Wann habt ihr euch denn zum ersten Mal basketballerisch getroffen? War das schon in der Bayern-Auswahl? Ihr seid ja der gleiche Jahrgang, kommt aus dem gleichen Bundesland.
Ich glaube, da kann ich mich besser erinnern als der Basti. Das ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Es war, glaube ich, so um die U14, U16 rum. Ich komme aus Würzburg, Basti aus Nürnberg. Und dann gab es damals das coole Nachwuchsprogramm Franken Hexer aus Nürnberg. und ja, da haben wir uns bei den nordbayerischen Meisterschaften dann immer, sind wir aufeinander getroffen. Ne? Und dann ging es irgendwie weiter. Ich meine, damals gab's gar kein Profi-Basketball in Würzburg. Das heißt, ich habe auch nie so eine wirkliche Ausbildung genossen in meinen Jugendjahren. Ja? Ich hatte immer ein, zweimal die Woche Training und das war's. Und irgendwann kam ja dann auch die bayerische Auswahl bis hin zur erweiterten Nationalkader und so weiter. Und da waren wir sogar mal zusammen auf dem Zimmer in Oberhaching, das weiß ich noch. Oder Unterhaching.
Bei der Bayern-Auswahl war das.
Naja.
Genau. Ja, also das Alter irgendwo, ne, wo du dann halt anfängst, auch ein bisschen überregional gegeneinander zu zocken. Ich glaube, ab der U16 waren wir dann in Nürnberg immer so bei den bayerischen, nordbayerischen Meisterschaften, schieß mich tot. Und dann lernt man auch mal so die Pappenheimer aus Unterfranken kennen. Und dann stand da auf einmal halt der Felix. War schon immer irgendwie so ein angenehmer Zeitgenosse. und ja, ich denke mal, Bayern-Auswahl war so das, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
Ja. Wann war für euch klar, dass ihr den Weg zum Profi einschlagt? Weil wenn man sich eure Karrieren so anschaut, sind die doch ziemlich unterschiedlich verlaufen. Basti, du relativ früh debütiert in der BBL, Felix dafür umso später.
Ja, ich glaube bei mir, ich habe nie als dieses Talent gezählt, wie jetzt der Basti zum Beispiel. Deswegen war für mich der Weg dann auch nach der Bayern-Auswahl vorbei. Und ja, letztendlich, wie schon gesagt, es gab da nicht diesen professionellen Standort mit der Nachwuchsarbeit hier in Würzburg. Und dann habe ich auch irgendwann so diesen Drang zum Basketball verloren und habe eigentlich was ganz anderes gemacht und habe dann erst wieder mit 18 angefangen, Basketball zu spielen, als ich dann nach Breitengüßbach gewechselt bin. Aber auch da habe ich nie als Talent oder irgendwas gezählt, sondern immer als dieser harte Arbeiter, Verteidiger, der die kleinen Dinge macht. Und bin ja dann letztendlich mehr oder weniger durch eine glückliche Situation in den Bundesliga-Kader in Würzburg gerutscht. Ne? Ich habe davor Pro B gespielt und habe es dann mit 25, 26 schon aufgegeben. Habe gesagt, okay, jetzt mache ich ein Startup mit zwei Kumpels von mir hier in Würzburg. Und auf einmal hieß es, hey Felix, wir brauchen Deutsche, fahr mal mit ins Trainingslager. Und dann habe ich mir das halt anfangs noch entlohnen lassen, weil ich gesagt habe, ja, ich verdiene eigentlich Geld hier in Würzburg. Und dann haben sie mir da ein bisschen Geld dafür gegeben und Ausrüstung und so weiter. Und dann liefen die Testspiele da im Trainingslager ganz gut. Und dann am Flughafen sagt dann der damalige Coach Doug Bradley, ja, ich will jetzt, dass du bei uns spielst in der Bundesliga. Ich sage, ja, puh, Moment mal, muss ich mal schauen, wie ich das organisieren kann. Ne? Weil die Startups, oder das Startup, was ich mit den zwei Kumpels hatte, lief eben auch ganz gut. Die sind auch heute noch erfolgreich.
Was war das für ein Startup, wenn ich kurz zwischenfragen darf?
Ist ein Catering-Unternehmen. Also die machen mittlerweile echt auch große Veranstaltungen und ist echt gut gelaufen oder läuft immer noch gut.
Bist du aber dann noch mit drin?
Nee, ich bin dann rausgegangen. Ja. Ich habe es am Anfang versucht.
Hast du wieder zu früh verkauft, ne?
Nee, ich hab's am Anfang versucht, beides zu machen. Und dann war es ja wirklich so, dass ich auf einmal in die Rotation gerutscht bin. Und da habe ich mir gedacht, also jetzt, wenn ich wirklich jetzt nochmal die Chance bekomme, diesen Traum zu verwirklichen und zu leben, dann gebe ich alles dafür. Und ich glaube, es war jetzt auch am Ende eine gute Entscheidung, die richtige Entscheidung. Weil hätte mir das damals dann jemand gesagt, dass ich nach 9 Jahren jetzt hier sitze und so darauf auf die Karriere in der Bundesliga zurückblicken darf, dann hätte ich das nicht geglaubt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist schon, also da, das ist schon sehr, sehr beachtlich, würde ich sagen, dieser Weg. Und da kannst du schon sehr, sehr stolz auf dich sein. Ich glaube, es hätte auch viele gegeben, die da gesagt haben, nee, wisst ihr was, ich mache jetzt meinen Beruf irgendwie, das, was ich jetzt so angefangen habe, ziehe ich jetzt durch. Und jetzt bist du die Ikone des Würzburger Basketballs, ja? Das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, ist richtig stark.
Ja, es gibt noch zwei bekanntere Namen.
Noch bekannter.
Weißt du, was das Schlimme ist, Felix? Der eine, der große Blonde, der lässt sich ja nie blicken.
Ja, das stimmt, ja.
Der lässt sich ja nie blicken. Der war jetzt in Deutschland und hat er bei euch beim Spiel vorbeigeschaut?
Nee, gar nicht.
Ja, siehst du? Beim FC Bayern Fußball war er am Start, aber in der Heimat lässt er sich nicht mehr blicken.
Naja, er ist schon immer hier bei der TGW, das ist so ein zweiter Verein. Ne? Da hat er bei den Damen zugeschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich würde auch mal gerne die Hintergründe wissen, was damals passiert ist, warum er sich gar nicht mit unserem Verein identifiziert oder mit dem Bundesliga-Basketball. Ja, wäre schon schön, wenn er da auf jeden Fall präsenter wäre.
Dieses Catering-Unternehmen, hast du besonders gut gekocht oder warst du für die Zahlen verantwortlich?
Ich kann auch gut kochen, aber tatsächlich war meine Tätigkeit der Vertrieb. Sowas liegt mir eben ganz gut. Vertrieb in der Hinsicht, dass ich quasi auf verschiedenen Festivals oder Veranstaltungen eben unsere Produkte, unser Angebot vorgestellt habe und dann damit die Deals klar gemacht habe. Okay.
Voll interessant.
Wenn wir noch mal kurz zurückgehen zu den beiden Würzburgern. Gegen den zweiten, der jetzt ja in dieser NBA aktiv ist, hast du, glaube ich, dein erstes BBL-Spiel absolviert, wenn wir das richtig recherchiert haben. Kann das sein? In München?
Das kann sein, ja, stimmt, ja. Meine ersten 45 Sekunden waren das, glaube ich, ja, am Ende. Haben wir wahrscheinlich haushoch verloren, aber.
Das haben wir nicht recherchiert.
Genau, das haben wir auch bestimmt beiseite gelassen.
Ja. Nee, aber tatsächlich habe ich mit Maxi auch so immer mal wieder Kontakt, wenn er hier in Würzburg ist. Wir haben so eine Standard-Poker-Runde, die jedes Jahr stattfindet. Da kommt er auch immer
mit
vorbei.
Mit BBL oder mit NBA und einsetzen?
ich würde eher BBL einsetzen sagen. Nee, Maxi ist da echt gar nicht so verrückt, zumindest bei uns, zum Glück. Aber ab und zu schreiben wir auch noch per WhatsApp, wenn dann irgendwas passiert. Als ich verletzt war, hat er mir geschrieben. Ja, das ist schon immer noch ein Kontakt, der da ist. Nicht so super intensiv, wie es mal war, aber er ist auf jeden Fall jemand, der immer mal wieder nach Hause kommt und sich blicken lässt, auch in der Trainingshalle hier immer.
Basti, bei dir war ja schon ein bisschen früher klar, dass es bei dir höher hinausgeht, will ich mal sagen. Ich musste das selbst miterleben. Wir haben in den NBBL Playdowns mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, du hast die komplette Saison bei Franken Hexer nicht gespielt, nur in den Playdowns gegen uns und hast unserem Guard-Verteidiger so dermaßen die Knöchel gebrochen, dass du mir in Erinnerung geblieben bist, weil er nicht mehr wusste, er hat sich so umgedreht. Also ich zeig das mal so, verteidigt, dann kommt der Crossover von Basti Doret und unser Spieler weiß nicht mehr, wo Basti ist. Guckt sich so um und Basti ist auf der anderen Seite gewesen. Deswegen ist es mir in Erinnerung geblieben.
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Also diesen Speed, den habe ich schon seit Jahren.
Ja gut, in der U19 muss es ja noch muss es ihn noch gegeben haben, oder?
Ja, da war tatsächlich da. Ja, bei mir, sag mal so, ich bin so diesen klassischen Weg gegangen. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einer der ersten NBBL-Jahrgänge bin, und da hast du dich dann halt schon früh, hast du so ein bisschen Blut geleckt, weil du gegen die großen Talente aus dem Land gespielt hast. Und wenn du da gemerkt hast, okay, so weit weg von der Spitze Deutschlands ist man nicht, dann gibt es schon nochmal ein Stückchen extra Motivation. Ich habe es aber nie in die U18 oder U16-Nationalmannschaft geschafft, sondern dann erst in der U20. War schon so ein bisschen Spätentwickler, würde ich sagen. Und hatte aber schon auch das Glück, dass wir hier in Nürnberg ein Konstrukt hatten, damals eine kleine Kooperation auch mit Bamberg, wo man als 17-Jähriger schon in der zweiten Liga oder 17-, 18-Jähriger in der zweiten Liga Erfahrung sammeln durfte. Ich durfte dann ja bei Bamberg auch zweimal die Woche mittrainieren, wo Chris Fleming Trainer war. Dann hast du da mit Anton Gavel, mit Carsten Tada etc. trainiert. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich will jetzt das alles auf eine Karte setzen. Ja, und bin dann da eben irgendwann vom Dirk Bauermann angerufen worden und er gesagt, hey, wir starten hier ein Projekt in Bayern. Hast du Bock mitzumachen? Und das war natürlich dann so der Startschuss. Ne? Da hast du dann gesagt, okay, ich werf alle Pläne über Bord. Ich habe gleichzeitig nebenher noch studiert. In meinem jugendlichen Wahnsinn habe ich das dann geschmissen, habe gesagt, okay, ich bin jetzt eh schon der Allergeilste, weil der FC Bayern hat angerufen. hätte er auch irgendwo, sag ich mal. Ich hatte dann relativ schnell so eine schwere Knieverletzung und die hat mich dann erstmal ein bisschen zurück runtergeholt von dem hohen Ross, wo ich gesagt habe, oh Scheiße, vielleicht hättest du mit dem Studium doch nicht aufhören sollen. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen und habe auch eine lange Karriere jetzt vollbringen dürfen, wo ich sehr dankbar bin. Aber für mich war so der Startschuss, dass man eben schon in frühen Jahren sich über NBBL etc. mit dem Besten in Deutschland messen durfte.
Erinnerst du dich noch an dein erstes BBL-Spiel? Felix wusste noch genau Bescheid, wie viele Sekunden er gespielt hat. Wie viel waren es bei dir?
Ja, bei mir waren es ungefähr so 8 oder so, glaube ich. Es waren ziemlich wenige. Für Bamberg war das auf jeden Fall.
Es waren 19.
Oder 19, okay. Ja, also wirklich nicht viel. Ich erinnere mich noch, da gab es einen Spieler bei Bamberg, der hieß Eric Taylor. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Felix, du kannst dich an den noch erinnern, so ein Verrückter.
Ja, ja, ich glaube, ich war auch zu der Zeit auch noch in Breitengüßbach und habe in Güßbach gespielt. Ja.
Und ich weiß noch, ich habe diese paar Sekunden gespielt und nach dem Spiel habe ich einen Anschiss von Chris Fleming bekommen, weil ich mir bei einem Outlet habe ich mich nicht aggressiv genug angeboten, sodass der Ball nicht zu mir gespielt wurde, sondern zu dem Eric Taylor, der ein Vierer ist. Und der dann auf die verrückte Idee gekommen ist, nach vorne zu laufen und dann irgendwie einen Behind-the-Back-Step-Back-Dreier zu nehmen. Und dann wurde ich wieder ausgewechselt, weil es doch meine Aufgabe als Point Guard ist, den Ball nach vorne zu bringen. Ja, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern.
Was würdest du sagen, warum hast du es immer geschafft, auf diesem Level zu bleiben? Was waren deine Grundtugenden, die dich für jeden Trainer so wertvoll gemacht haben, dass du immer Teil der Mannschaft warst, egal wo du hingegangen bist?
Ja, am Ende glaube ich, dass ich glaube, ich konnte mich ganz gut an Situationen anpassen und hatte ganz gutes Gespür dafür, okay, was erwartet ein Trainer von mir und was braucht eine Mannschaft? Und war da, glaube ich, schon ganz gut in der Lage, auch selber mal zurückzustecken, um zu sagen, okay, für mich ist der absolute Teamerfolg am allerwichtigsten und egal wie groß oder klein meine Rolle ist, möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Und ich denke, dass die Trainer, unter denen ich spielen durften, ja, das gewertschätzt haben, dass da jemand ist, auf den sie sich verlassen können. Und zumindest in der Nationalmannschaft war ich ja jemand, der oftmals dann auch zurückstecken musste, aber das dann auch ja im Sinne der Mannschaft immer gerne getan habe. Ich glaube, dass das schon sowas ist, was Trainer gerne haben. Ja, deswegen glaube ich, war das so das Attribut, das mich am meisten
Wie
ausgezeichnet hat.
schwer ist es denn, wenn du in der Jugend immer einer der besten Spieler bist, bei denen der Mannschaft der absolute Go-To-Guy bist, dann irgendwo hinzukommen und dann plötzlich zu merken, ey, da ist so eine Decke, da gibt es noch viel bessere Leute und ich muss jetzt so ein bisschen anfangen, zurückzustecken, darf nicht mehr 20 Mal im Spiel draufschroten. Es gibt krassere Regeln für mich. Wie schwer ist es, sich daran zu adaptieren?
Also mir fiel es früher gar nicht schwer, weil das einfach, es ging jedem deutschen Spieler so damals. Ja? Also es war, damals war ja die Devise, als deutscher Spieler hast du die Aufgabe, du verteidigst knüppelhart und wenn du mal in der Ecke einen freien Dreier bekommst, dann triffst du den hoffentlich. Ja, das war ja so das Berufsbild des deutschen Basketballers damals. Da gab es ja noch nicht, ey, wir müssen auch deutsche Spieler in Situationen bringen, wo sie diejenigen sind, die irgendwie so den Ton angeben auf dem Spielfeld. Und deswegen habe ich das von klein auf so miterlebt. Es war einfach so, dass du, wenn du eine Chance haben willst, als junger Spieler da irgendwo oben mitzuspielen, dann musst du dir das erstmal hart erarbeiten, ne? Und kannst dann nicht mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren rechnen. Und deswegen hat sich das dann so durch die ganze Karriere gezogen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie der Felix es sieht, du hast ja auch viel mit jungen Spielern zu tun. Ja, das hat sich schon ein bisschen verändert. Heutzutage kommen schon junge Spieler mit einem anderen Verständnis in so einem Profikader und sagen, hey, ich habe doch ein bisschen Talent, jetzt schenkt mir mal die nötigen Spielminuten.
Ja, ist definitiv so, ja. Also es wird schon vorausgesetzt quasi, dass sie auch ihren Spielstil, den sie vielleicht dann in der Pro-B-Mannschaft oder Pro-A-Mannschaft, teilweise auch NBBL gespielt hatten, dass sie den auf dem Level weiterspielen wollen und denken, damit sind sie erfolgreich. Aber dieser Unterschied, was Füße, Schnelligkeit und so weiter und auch Skillset angeht, ist einfach so enorm, dass es bei vielen Spielern es einfach nicht zulässt. Und das versucht, glaube ich, oder habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass das die jungen Spieler nicht direkt verstehen. Und da muss man öfters mit denen sprechen eben und sagen, versuch dich erstmal mit kleinen Dingen heranzuarbeiten, ja, und dann kannst du Step by Step und kannst dem Trainer dann nach und nach zeigen, ob du eben auf dem Niveau auch dein gewünschtes Game umsetzen kannst. Also so ist es bei uns, oder so war es jetzt die letzten Jahre bei uns irgendwie. Das habe ich so habe ich es wahrgenommen.
Ja, ich glaube, sorry Robert, ich glaube, was ein großer Punkt ist, ich bin ein absoluter Fan davon, wenn wir beispielsweise in Würzburg haben wir jetzt einen Hannes Steinbach, ja, ein Riesentalent. Den musst du in Situationen bringen, dass der nicht zu einem Rollenspieler ausgebildet wird, ja. Absolut. Und da muss man Situationen finden. Da ist es nur häufig, dass einfach, was der Felix gesagt hat, dass es in der ersten Liga häufig der Schritt zu groß ist aus dem Nachwuchs, aus der Pro B, dass du das Gleiche in der ersten Liga anwenden kannst. Da finde ich, musst du dann vielleicht bei Vereinen, die weniger Ambitionen haben, Möglichkeiten finden. Aber es gibt einfach aus meiner Sicht nicht mehr so diese Thematik, dass wir auch Spieler, die vielleicht nicht Top-Talent haben, aber die andere Attribute haben, weil sie sich besonders quälen können, weil sie tolle Verteidiger sind, die muss man auch ausbilden aus meiner Sicht. Ja? Es gibt nicht nur Künstler. auf dem Feld, ja. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass man diese Transition irgendwie aus diese Pro B, Pro A in die richtigen Situationen in die BBL-Vereine transferiert. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich sehe es auf der Guard-Position. Da ist die BBL so enorm athletisch geworden. Und das ist häufig so der erste Punkt, womit junge Spieler ein Problem haben, ja, diese enorme Schnelligkeit, die mittlerweile in der BBL herrscht. Und dann sagt man, na, schau, der kann ja keinen vor sich halten, der hat noch kein BBL-Niveau. Ja, und das ist einfach eine ganz spannende Aufgabe, die ich extrem, ja, extrem interessiert mir jetzt von außen betrachtet mir anschauen kann, ja.
Den Eindruck, dass es auf der Flügelposition und auf der großen Position einfacher ist als auf der Point Guard Position?
Also es scheint einfacher zu sein, also für mein Gefühl ist es einfacher, weil ich glaube, du ein paar Dinge mit nicht vielleicht jetzt verstecken kannst, aber du kannst sie anders in ein System einbauen. Ein Aufbauspieler, ja, der zuallererst ist seine Aufgabe, den Ball nach vorne zu bringen und das Spiel zu organisieren. Und dagegen enormen Druck vorzugehen, wenn du vielleicht noch nicht die nötige Physis oder Erfahrung hast, ist schon Herausforderung. Dann gleichzeitig für die Organisation eines Spiels brauchst du schon einfach auch eine nötige Erfahrung. Wenn du noch nicht so viele Minuten auf Top-Niveau gesehen hast, braucht es da erst ein bisschen Zeit. Ja? Die Zeit geben dir aber häufig Mannschaften in der BBL nicht, weil da geht's um Leben und Tod. Ja? Jetzt spitz gesagt. Und ich glaube, so ein Werfer auf dem Flügel, der lässt sich einfacher mal ins System einbinden. Und dann heißt es, okay, wenn der jetzt ein paar Würfe trifft, dann hat er ein geiles Spiel. Und wenn er eben nicht trifft, dann sitzt er wieder auf der Bank. Aber der macht jetzt das Kraut nicht so fett. Ähnlich sehe ich es auch auf der großen Position. Also ich finde, bei den Guards ist die Herausforderung schon ein bisschen größer, junge Spieler da irgendwo
Wie sieht es denn
einzubinden.
der Schütze auf dem Flügel?
Ich glaube, als Guard ist es schon mit am schwierigsten. Ich würde eigentlich fast sagen, als Flügel hast du es am leichtesten. Weil oftmals endet ja dann der Spielzug im Pick and Roll, oder Pick and Roll wird ja ziemlich viel gespielt. Ja? Und wie Basti schon gesagt hat, da macht halt dann oft dann der Guard oder der Big Man-Verteidiger den Fehler. Ja? Ich glaube, dass das schon schwierig ist, sich da an die Physis, an die Schnelligkeit, Athletik, ja, auch Spielidee irgendwie zu gewöhnen, wenn du da irgendwie von der Pro B kommst, ja, weil die Spieler dort haben noch gar nicht die Erfahrung und den IQ, den eigentlich schon dann der erfahrene Bundesligaspieler hat. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn irgendein Jugendspieler in entscheidenden Minuten den Otis Livingston zum Beispiel verteidigen müsste, das ist halt super undankbar, ja, weil der kann aus der Midrange abschließen, der schießt hinter der Dreilinie ab, der kommt aber auch zum Korb, findet dann aber auch den Pass, ja. Ich glaube, da ist es, ohne jetzt irgendwie Disrespect streuen zu wollen, aber wenn du halt dann, sag ich mal, gegen den Javon Best auf der 3 spielst, ja, klar, der kann dich aufposten und so weiter, aber der ist einfach nicht so balldominant. Da musst du halt gut auf der Helpside stehen, ja, musst auch das Spiel lesen, aber du bist nicht direkt also mit diesem Ballhändler involviert.
Ja,
Verstehst du, was ich
auf jeden
meine?
Fall. Auf jeden Fall. Macht auch Sinn, die
Ja.
Herleitung und die Erklärung dafür.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, und ihr seid ja in der gleichen Generation groß geworden, mit dem Basketball. Ich habe in Ludwigsburg, in einem Top-Programm wurde ich ausgebildet. Hat da nicht so viel gebracht, aber zumindest hat man es mal miterlebt. Aber die Trainingsmethoden und die Art und Weise, wie mit den Jungs heutzutage gearbeitet wird, ist so krass verschieden. Ich sehe das bei David McRae häufig auch in der Instagram-Story oder wenn ich mal dort vorbeigucke, wie anders mit denen gearbeitet wird, wie viel athletischer die Jungs schon rauskommen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass die schon ein anderes Standing in ihrem eigenen Kopf haben, weshalb sie jetzt in irgendeinem Bundesliga-Kader schon stehen müssten. Oder seid ihr da anderer Meinung?
Ich glaube, weil ich das gerade so aktiv hier so in Nürnberg ein bisschen miterlebt. Das große Problem ist, dass die Spieler heutzutage viel mehr sich mit den anderen in ihrem Alter vergleichen als früher. Ja? Das heißt, der eine Spieler kommt aus der NBBL raus und er sieht, die Top 20 oder die Top 15 in Deutschland, die spielen alles schon Pro B und ich muss jetzt auch Pro B spielen. Egal, es zählt einfach nur der Name Pro B. Es zählt nicht, ob das für seine Entwicklung die richtige ist, bei welcher Pro B er spielt, in welcher Rolle er spielt, sondern er will unbedingt Pro B spielen. Ja? Und diese Geduld zu haben, dass es auch einen anderen Weg gibt, weil ich beispielsweise sage, wenn ich einen Spieler habe, der totaler Kreativling ist, der aber körperlich noch nicht so weit ist, um es für die Pro B zu haben und dadurch dann vielleicht in eine Rolle gesteckt werden würde, wo er seine Kreativität verliert, dann würde ich diesem Spieler immer raten, dann spiel lieber noch 1-2 Jahre in der Regionalliga und ich bringe dich in eine Situation, wo du 35 Minuten den Ball in der Hand hast und du eine Mannschaft lenkst und deine Kreativität ausleben darfst. Und dann, wenn das Physische nachgewachsen ist, dann machst du den nächsten Schritt. Aber das Problem ist, wenn zu früh die Herausforderung zu groß wird, ist die Gefahr halt groß, dass du dann eben in so eine Rolle gesteckt wirst. Und ich bin der Meinung, dass wir mittlerweile schon deutlich mehr Kreativspieler in Deutschland haben, die Potenzial haben, eben nicht nur Rollenspieler zu werden, sondern auch absolute Leistungsträger in der BBL. Nur die müssen wir halt in die richtige Situation bringen. Und oftmals ist dann halt, wenn man jetzt die Farmteams durchgeht, wie viele Spieler schaffen es, aus diesem Farmteam in das direkte BBL-Team? Ich glaube, die Quote ist gar nicht so hoch. Nee. Ja?
Nee, glaube ich auch nicht.
Und wie schaffen wir es, dass da die Quote höher wird? Also ich meine, das Phänomen gibt es ja beim Fußball auch. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen damit. Aber das muss ja eigentlich das Ziel sein, weil wenn du das nicht schaffst, ist natürlich auch das Verständnis bei denen, die in das Nachwuchsprogramm investieren, ja, immer nicht sonderlich groß, weil die sagen, ich schieße da eine Menge Geld rein, weil das Nachwuchsprogramm Geld kostet. Und was kommt denn eigentlich am Ende dann bei mir oben an? Ja? Und alle wünschen sich ja die Identifikation, dass ein Jugendspieler aus einem eigenen Nachwuchs irgendwann bei mir in der BBL steht. Aber de facto findet es so gut wie nie statt.
Da glaube ich, haben wir auch eine wichtige Rolle bei den Coaches, die da dieses Vertrauen oder auch dieses Gespür haben müssen, was die Spieler brauchen. Vielleicht können wir hier auch den Bogen schlagen zu eurer Karriere wieder. Ein Coach, der euch einerseits nach München geholt hat oder auf der anderen Seite den ersten BBL-Einsatz verschafft hat, ist Dirk Bauermann. War das so ein Typ, der dieses Gespür hatte?
Beide schauen verlegen nach oben.
Also nochmal vielleicht... Das Thema, ja, du musst natürlich ein Coach spielt da eine große Rolle, aber aus meiner Sicht nicht nur der Coach, weil der Coach an allererster Stelle wird eingestellt, um zu gewinnen. Ja? Und danach wird seine Arbeit gemessen. Weil es aber häufig in den Vereinen aus meiner Sicht keine langfristige strategische Ausrichtung gibt, was passiert mit solchen Talenten und wann sind sie soweit und dann eben dieses Bindeglied, nennt sich übrigens Sportdirektor, haben sie in Würzburg, haben sie so einen. Ja, ich glaube, das ist in zu wenigen Standorten der Fall, da eine langfristige strategische Ausrichtung zu haben. Auf Bauermann zurückzukommen, ey, ich bin ein riesen Bauermann-Fan. Ich habe nicht nur seine Halbzeitansprachen immer sehr genossen, sondern finde, dass es ein herausragender Trainer war und im Nachwuchs auch immer noch ist und dass der viel zu wenig Anerkennung in Basketball Deutschland bekommt. Das ist meine Meinung zu Dirk.
Ja, das kann ich bestätigen. Dirk ist definitiv ein super Coach. Ich glaube einfach, dass die letzten Jahre auf dem hohen Level als Head Coach einfach sehr unglücklich gelaufen sind für ihn, sage ich mal. Und ich glaube, da haben ihn dann halt vielleicht der ein oder andere angefangen zu belächeln irgendwie. Aber taktisch super detailliert, hat immer die richtigen Worte gefunden. Auch wenn es manchmal dann witzig war im Nachhinein, wenn man dann über die Ansprache nachgedacht hat. Ich glaube, über seine Zeit hier in Würzburg könnte ich wahrscheinlich ein halbes Buch schreiben. Aber definitiv ein super Coach. Ich habe gern für ihn gespielt, auch wenn er mich dann manchmal nicht so toll behandelt hat, muss ich auch sagen. Also ich habe auch die ein oder andere Negativerfahrung mit ihm gemacht, aber das gehört einfach in dem Business dazu, wie es Basti eingangs schon gesagt hat. Man muss dann auch einfach als Teamplayer, was ich auch immer war und immer noch bin, einfach mal individuell zurückstecken, wenn es um den Mannschaftserfolg geht. Aber ich finde es schön, dass Dirk auf jeden Fall wieder in Deutschland als Trainer aktiv ist.
Ja, und gerade. Was wäre ein witziges Kapitel in deinem Buch?
Ein witziges Kapitel? Ich kann mal eine, das schmücke ich jetzt nicht so aus, ja. Ich erzähle die Kurzversion, aber ich weiß noch, da haben wir im Bremerhaven verloren, auswärts. Und dann hieß es erst in der Umkleide so, es war kurz vorm Super Bowl auch so, ja, Mund abwischen, ja, Short Memory, geht nach Hause, schaut den Super Bowl und so weiter. So, mit so einer Message hat er uns quasi aus dem Lockerroom gelassen. Und am nächsten Morgen um 7 Uhr hat er geschrieben, 9.30 Uhr Video. Und dann mussten wir um 9.30 Uhr ankommen fürs Video und wurden dermaßen zur Sau gemacht. Auch zu Recht, muss man sagen. Weil wir einfach nicht mit genug Feuer gespielt haben für ein Auswärtsspiel mit der Wichtigkeit auch, was dieses Spiel damals hatte. Und von daher im Nachhinein auch super richtig, was er gemacht hat, aber einfach irgendwie auch witzig.
Gute Anekdote. Lass uns dann in eine kurze Schnellfragerunde einsteigen. Wir starten immer mit Basti und Felix liefert dann hinterher. Von diesem Coach habe ich am meisten gelernt.
Svetislav Pesic.
Komma, weil. Also wir machen die Schnellfragerunde aus. Du darfst schon, dass deine Gedanken ausführen. Sveti, glaube ich, ist auch ein Typ, der für viele gute Geschichten gut ist. Also ich habe auf der Berichterstatterseite so viele witzige Sachen mit Sveti erlebt. Ich will gar nicht wissen,
wie er das ist. Ich könnte jetzt sagen, das Beste, was er mir beigebracht hat, ist, dass Zwiebel nicht gut für meine Gesundheit sind, weil er ein absolut, ich weiß nicht, was er gegen Zwiebeln hat, aber er ist reihenweise in Hotels in die Küche reinmarschiert. Wenn in irgendeinem Essen nur eine Zwiebel zu finden war, da hat er den Chefkoch zur Sau gemacht. Nee, aber Sveti hat mir persönlich nochmal eine andere Dimension von Basketball mitgegeben, was es auch heißt, in Basketball zu investieren. Also diesen Sommer, den ich mit ihnen verbringen durfte, es war der härteste Sommer meines Lebens, aber du bist wirklich aus diesen 2,5 Monaten Nationalmannschaft raus und warst ein besserer Spieler. Er hatte die Mission, aus jedem einen besseren Spieler zu machen. Und ich finde, das ist das die größte Auszeichnung, die es für einen Trainer aus Spielersicht geben kann, zu sagen, hey, der Typ hat mich einfach richtig, richtig viel besser gemacht innerhalb von kürzester Zeit. Und deswegen, ja, ist er für mich der beste Trainer, den ich hatte.
Bei dir, Felix?
Bei mir ist es tatsächlich der Sascha Filipowski. Ähnlicher Grund. Er versucht einfach, aus jedem Spieler immer das Maximum rauszuholen und immer wieder zu verbessern. Deswegen ist es auch ein bisschen bitter, dass ich jetzt so die letzten 1,5 Jahre so viele Verletzungen hatte oder mal so angeschlagen war, weil ich gerade im ersten halben Jahr bei ihm so viel profitiert habe und eigentlich fast, glaube ich, meinen besten Basketball auf dem Bundesliga-Niveau gespielt hatte. Aber zum Basketballischen kommt auch noch, dass er so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, Life-Coach ist, ja, also auch abseits des Feldes, er versucht dich an die wichtigen Dinge im Leben zu erinnern und ja, das finde ich einfach, da konnte ich auch wirklich viele Dinge mitnehmen, die sich dann wiederum auch positiv auf meine Karriere ausgewirkt haben. Und ich glaube, sowas ist auch echt wichtig in der aktuellen Zeit, auch für die jüngeren Spieler. Er spricht eben auch oft von Geduld, ja, deine Zeit wird kommen, mach das und das und solche Sachen. Ist einfach ein super Coach. Und deswegen für mich der, von dem ich am meisten gelernt habe.
Ducky hat uns neulich erzählt, dass er sich gewünscht hätte, Thomas Isalo nicht erst mit 30 zu treffen, sondern schon mit 20, dann hätte seine Karriere noch anders ausgesehen, hat er gesagt. Wahrscheinlich ist es bei dir so mit Filipowski.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Mein individuell bestes Spiel war, Basti?
Mein individuell bestes Spiel, haben wir leider verloren, das war in Gießen, da habe ich mein Career High, habe ich 33 fliegen lassen. Da ging alles rein. Also, da war man in der berühmt-berüchtigten in the Zone, ja. Und es war schon ein ganz geiles Gefühl, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich wollte jetzt erst sagen, letztes Jahr gegen Bayreuth, da hatte ich mein Career High.
Och, ja. Da habe ich mir gedacht, jetzt trifft der Blinde schon wieder ein. Das ist der Wahnsinn.
Ja, nee, tatsächlich müsste man das eigentlich sagen, weil ich da die 6-3er getroffen habe gegen Bayreuth. Hat mir auch ein bisschen leid getan für Basti, weil es echt ein wichtiges Spiel war. Aber ich würde eigentlich sagen, mein bestes Spiel war statistisch gar nicht so gut. Es war, glaube ich, in der Corona-Saison gegen in Bonn. War auch ein sehr wichtiges Spiel für uns. Hatte ich, glaube ich, nur 3 Punkte, aber dafür 12 Rebounds und aber einfach so ganz wichtige kleine Dinge gemacht, die mich auch auszeichnen als Spieler. Und ich glaube, das ist, würde ich so als eines meiner besten Spiele bezeichnen, um ehrlich zu sein.
Ganz
viele Winning Plays.
Das verrückteste Spiel, das ihr gespielt habt? Sei es vom Verlauf oder irgendwelchen anderen Vorkommnissen?
Oh, boah,
das ist eine schwierige Frage.
Ich habe immer noch Albträume. Wir hatten mal ein Spiel gegen... Der Trinkieri war Trainer. Das müsste noch gegen Bamberg gewesen sein, als er in Bamberg war. Da kurz vor Schluss wird Demon Brooks wird gefoult und verletzt, sodass er die Freiwürfe nicht werfen kann. Ja? Und ich werde eingewechselt, um die Freiwürfe zu werfen. Und wir waren -1. Ja, und du musst halt beide machen, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende waren da noch irgendwie so ein paar Sekunden zwar auf der Uhr. Aber wirklich, ich kacke mir in die Hosen, treffe den ersten nicht, treffe Gott sei Dank den zweiten für den Ausgleich. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich stand ewig lang an der Freiwurflinie, bis ich werfen durfte. Und wirklich, der Trinkieri hat mich 1,5 Minuten einfach nur angestarrt. Und ich habe auch immer wieder, ich habe den Fehler gemacht, ich habe immer wieder zu ihm rübergeschaut. Ja. Ich denke mir so, ey, so was für ein Psycho, ja, was für ein Psycho. Und das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und wir haben am Ende dann irgendwie dieses Ding in der Verlängerung, glaube ich, durch einen Buzzerbeater vom Strelnix oder so verloren. Aber bei dem Spiel, von dem habe ich auf jeden Fall noch Albträume. Ja. Weil das ist ein Derby gegen Bamberg und wenn du da beide Freiwürfe reinmachst, dann gewinnst du das Ding.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich auch gegen Bamberg in Bamberg. Ein ganz verrücktes Spiel, das war letzte Saison. Da mussten wir in Bamberg gewinnen und auch den direkten Vergleich im besten Fall. Und ja, war ein hitziges Spiel im letzten Viertel. Wir waren dann eigentlich schon, ich glaube, 6 Punkte hinten, 2 Minuten vor Schluss und mussten es mit 8 gewinnen. Und das ist uns tatsächlich noch gelungen. Also ich weiß noch, am Ende ein ganz verrückter Dreier in der Transition vom Julius Böhmer. Der wirft den nur gegen das Brett. Der Stanley Whittaker holt den Offensiv-Rebound. Patrick Heckmann langt noch rein, and one. Und mit dem Freiwurf haben wir die 8 Punkte Differenz eingesackt. Also war natürlich super positiv, super geil. Dann auch noch in Bamberg zu feiern. Tut immer gut beim Derby. Aber das war schon echt super verrückt. Das konnten wir alle nicht glauben, dass das wirklich passiert ist.
Habt euch nochmal bei Patrick Heckmann bedankt.
Hat uns am Ende leider nichts gebracht für die Playoffs. Wir sind dann trotzdem nicht in die Playoffs gekommen, aber da haben wir gedacht, haben wir mal diesen Schritt gemacht.
Ja, sehr cool. Der beste Spieler, mit dem ihr je zusammengespielt habt?
Dennis Schröder in der Nationalmannschaft.
Boah, das ist tough.
Waren alle schlecht.
Ich müsste jetzt so 2-3 sagen, ehrlich gesagt, aber ich sage jetzt tatsächlich, weil die Saison so beeindruckend ist, die er gerade spielt, mit dem Jahr muss ich Otis fast sagen. Ja. Also was der jetzt auch letztes Wochenende wieder abgezogen hat mit 100% Dreier, über 70% Zweier, ein Turnover. Echt krass. Da muss ich sagen, war ich am Anfang der Saison auch, habe ich mir gedacht, oh, das ist ein bisschen riskant. Wir verpflichten Washington vom Absteiger, Livingston vom Absteiger. Aber Coach wird schon wissen, was er macht. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so eine Meinung hat, dass das absolut verrückt ist, was er macht. Ich
bin froh, dass er Childress nicht auch noch mit verpflichtet hat, sonst wäre er nicht so gut diese Saison vom Absteiger.
Wollte ich gerade sagen, ob das so gut gewesen wäre.
Habt ihr euch davor ausgetauscht über Otis? Basti, du hast letztes Jahr noch mit ihm zusammengespielt. Felix, du dieses Jahr?
Nee, eigentlich nicht.
Ich finde also überragend natürlich, was Otis macht. Ich habe letztes Jahr schon natürlich im Training gesehen, was er für Fähigkeiten hat, aber dass er das über einen langen Zeitraum in so einer Konstant mit solchen Quoten gegen, also erstmal in, keine Ahnung, er spielt was, 35, 36 Minuten im Schnitt, ja, irgendwie sowas Verrücktes, dass du das so ablieferst, das ist übermenschlich. Und vor allem, dass du es halt nicht nur, sage ich mal, gegen die unteren 10 Mannschaften, sondern komplett gegen alle 18 Mannschaften abreißt. Das zeigt einfach schon eine krasse Qualität und freut mich für ihn, weil er wirklich eine überragende Arbeitseinstellung auch hat. Und deswegen gönne ich ihm den Erfolg. Und wenn der kein MVP wird, dann weiß ich auch nicht. Also dann kannst du den Laden hier dicht machen.
Guter Offensivspieler ist ein schönes Stichwort. Ihr seid beide Spieler, die über die Defense gekommen sind. Was war denn der Gegenspieler, wo er sagt, egal was ich gemacht habe, es hat nicht funktioniert?
Boah. Also so guter Verteidiger war ich jetzt auch nicht. Da gab es schon einige, die mit mir gemacht haben, was sie wollten. Ah ja, es gab schon so Spieler so wie Tyrese Rice, Malcolm Delaney. Das war schon eine andere Hausnummer, sag ich mal. Ja, wobei ich es immer gemocht habe gegen Spieler. Brad war ja schon auch ein Spieler, der kräftig war. Das war jetzt nicht so der explosiveste Speedy Gonzales, ja. Also, sondern den Wanamaker konnte man schon zumindest so ein bisschen greifen, ja, weil er auch größer war und kräftig war, natürlich auch ein überragender Spieler. Aber ich hatte immer vor diesen flashy Guards, hatte ich wie Tyrese Rice oder Malcolm Delaney oder natürlich auch Dennis Schröder, die griffst du oft gar nicht zu greifen und ja, die machen schon wirklich gar keinen Spaß, die zu verteidigen.
Ich sage jetzt einfach mal einen ehemaligen Teamkollege, gegen den habe ich es gehasst zu spielen im Training. Wir haben auch ganz oft 1-gegen-1 gespielt, und zwar war es Robin Benzing. Es war für mich das absolute Albtraum-Matchup, weil ich habe es irgendwie immer geschafft, ihn vor mir zu halten oder habe es immer gedacht, und er hat immer über mich drüber geworfen, egal aus welcher Lage, und hat immer getroffen. Und es war so frustrierend, also ich habe jetzt nie gegen ihn gespielt, aber wirklich, wenn er mich so fragt und ich drüber nachdenke, muss ich sagen, das war für mich der unangenehmste Gegenspieler im Training und auch dann in den 1-gegen-1-Situationen, wenn wir gespielt haben.
Bei Speedy Gonzales fällt mir noch ein, Basti, wir hatten letztens Yoshi Obiese hier im Podcast, der spielt jetzt ja in Dijon, weißt du, wer bei Dijon der Point Guard ist?
Ja klar, David Holzen, ja, der war auch so ein Spieler. Ey, wirklich, ich habe also im Training, das war eine Katastrophe, gegen den zu spielen im Training, Tag ein, Tag aus, den konntest du auch gar nicht greifen.
Das ist ja verrückt, wie schnell der noch ist. Ich habe mir ja auch ein paar Spiele angeschaut, weil mein ehemaliger Teamkollege Cam Hunt spielt ja auch dort. Ja. Und Yoshi ist auch mein ehemaliger, aber wie schnell der Holzen noch ist. Ich kenne noch, wie ich euch da im Fernsehen zugeschaut habe damals, das ist schon abartig, ja.
Ja, der ist... Das ist schon verrückt, wie lang der jetzt auch mittlerweile da in Dijon ist und absoluter Publikumsliebling dort ist.
Zwei Fragen dazu haben wir noch, aber die würde ich gerne noch eins zurückstellen, weil ich gerne noch eure Perspektive auch auf unsere Arbeit, Basti, du bist jetzt auch auf unserer Seite sozusagen, mit den Medien kurz beleuchten würde. Inwieweit hat das für euch in eurem täglichen Leben irgendwie auch eine Rolle gespielt? Basti, ich weiß, dass wir einmal über Twitter Twitter-Beef hatten sozusagen, als wir euch gerankt haben auf Platz 18 mit Bayreuth.
Wo ihr auch recht hattet.
Ich wurde vor der Saison als Experte bezeichnet. Wie habt ihr die Arbeit wahrgenommen? Was hat das mit euch gemacht in eurem alltäglichen Ding?
Also für mich persönlich habe ich das nicht auch immer alles so hundertprozentig ernst genommen. Ich konnte schon immer relativ früh einschätzen, dass wie die Arbeit eines Journalisten aussieht, dass man natürlich auch mal eine scharfe Meinung haben muss, dass man Dinge verkaufen muss, gar keine Frage. Ich fand immer das Zusammenspiel zwischen Spielern und Medien fand ich immer wichtig, weil aus meiner Sicht wir eine Sportart sind, die sich nach außen präsentieren muss. Und da musst du einfach für Interviews offen sein, da musst du einfach auch meine raushauen. Jetzt eben das auch auf der anderen Seite zu erfahren, gibt mir noch eine viel höhere Wertschätzung an eure Arbeit, die ihr seit Jahren leistet. Deswegen gilt es da auch mal Danke zu sagen, ja, dass du uns auf Platz 18 rankst.
Endlich.
Nein. Und das war natürlich auch ein Ansporn. Ja?
Total, also genau, das wollte ich eigentlich wissen. So. Weißt du, was das mit dir macht? Ob man das wirklich liest, ob einem das anspornt, ja. Ob einem das egal ist oder ob man den Typen dann hasst, ihm zeigen möchte, dass man besser ist oder weißt du so, das meinte ich eher.
Ja, hassen ist ein großes Wort. Du hast ja mich persönlich oder uns persönlich nicht irgendwie verbal angegriffen, sondern das war deine unqualifizierte Meinung, die sich im Laufe der Saison dann als qualifiziert herausgestellt hat.
Da will ich kurz einhaken. Hast du, Basti, nicht Heidelberg dieses Jahr als Überraschungsteam? gerankt?
Ja, ich auch.
Ja, ja. Als negative Überraschung. Ach so, oder?
Okay. Das ist brutal, ja. Also,
habe ich so aber auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Wie es jetzt ist.
Ich hoffe einfach nur, dass sie die Klasse halten. Das ist für mich das Wichtigste jetzt gerade und das absolute Griff ins Klo. Aber mir zeigt halt auch, ich glaube, dass die Mannschaft gar nicht so verkehrt war. Ja, ich glaube, dass vielleicht der Coach da am Anfang den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Ich finde es halt überragend, dass jemand wie Ingo dann jemanden wie den Carroll zurückholt und der jetzt mit der wichtigste Spieler ist. Ne? Also ist ja dann doch kein ganz Blinder.
Ja, man sieht es, das Team ist ja eigentlich im größten Teil zusammengeblieben im Vergleich zur letzten Saison, wo sie wirklich ganz gut waren. Aber da fehlen Kleinigkeiten und zack, bist du im Tabellenkeller.
Ist natürlich, für mich ist am schlimmsten, dass die Saison so schwer für Paul Zipser ist. Das tut mir am meisten weh, weil der Junge, das hat er nicht verdient, aber ich finde es so überragend, wie er mit der Situation umgeht. Ich meine, der spielt teilweise nur 5 bis 7 Minuten, macht irgendwie keinen Punkt. Spielt so eine kleine Rolle und er ist immer so supportive, wenn er aufs Feld kommt, gibt er alles, auf der Bank gibt er alles. Und wenn wir mal überlegen, der war vor ein paar Jahren noch mit der beste deutsche Spieler, den wir hatten. Ja.
Hat in der Euroleague gekillt, also wirklich kranke Dunks rausgehauen, hochprozentig getroffen, Big Shots reingehauen und sowas. Verlässliche Größe beim FC Bayern Basketball, in der Euroleague sogar, klar. Auf jeden Fall. Felix, wie ist es bei dir mit den Medien gewesen? War das...
Ja, ich muss sagen, wir haben auch ja das Big Ranking gesehen. Ich glaube, wir waren auf 11 oder 12 gerankt, soweit ich mich erinnere. Und es haben dann unsere Coaches gesagt, look at this shit. we want to make the playoffs. Und tatsächlich war das dann bei uns am Locker-Room gehangen, dieses Ranking. Aber für mich, ich nehme sowas nicht persönlich. Ich nehme es dann auch, wenn als Motivation, um das Gegenteil zu beweisen, ja, oder um jetzt auch zu sagen, hey, wir schaffen es jetzt in die Playoffs, ja. Wir wollen das Überraschungsteam sein. Aber wie Sebastian schon gesagt hat, es gehört dazu und man muss da auch mal ein bisschen Risiko gehen als Journalist, ja. Und ich glaube einfach wichtig ist, dass wir alle gemeinsam nach der Weltmeisterschaft diesen Sport noch weiter versuchen groß zu machen und da ja, für Furore sorgen, wie auch immer.
In eurer Basketballrente werden wir euch auf jeden Fall dann auch fragen nach dem Ranking, nach eurem Ranking für die kommende Saison. Da kriegt man immer auf die Fresse, egal von wem.
Da kann ich nur falsch.
Entweder wir haben es doch von Anfang an gewusst oder ihr habt gar keine Ahnung oder sonst irgendwas. Ahnung. Da haben wir wirklich schon immer aufs Loch bekommen. Aber völlig in Ordnung. Dafür ist es ja da, dass es eben Diskussionen erzeugt, dass man drüber spricht und dadurch, dass jeder Sportler davon ausgeht, dass er sowieso eigentlich der Beste ist oder dass er sehr gut ist und auf keinen Fall letzter wird, kriegt man dann da ganz gute Gegenreaktionen. Aber das macht ja auch den Spaß dabei aus. Zwei letzte Fragen. Felix, fangen wir mit dir an. Was wird dir am Profileben fehlen?
Ja, ist schon natürlich schon schön im Teamsport einfach zu sein, seinen Beruf dort auszuüben. Man hat immer eine lockere Atmosphäre, ist immer im sozialen Bereich, sage ich jetzt mal. Ja, manchmal ist es positiv, manchmal negativ, aber generell dieser Teamsport wird mir auf jeden Fall fehlen. Ja, steht außer Frage, aber ich muss auch ehrlich sein, wie gesagt, nach meinem letzten 1,5 Jahren, ich glaube, es tut mir auch mal gut, von dieser sportlichen Aktivität ein bisschen Abstand zu nehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, Basti, du kennst es ja vielleicht schon. Ich habe mit Per auch mal kurz gesprochen in Ulm. Der hat auch gesagt, er hat auf einmal keine Rückenschmerzen mehr. Darauf freue ich mich jetzt schon ein bisschen. Aber ich glaube, oftmals ist es ja so im Leben, dass man dann erst weiß, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat.
Ja. Ja?
Davor habe ich auch ein bisschen Respekt, vielleicht auch Angst, ja, dass ich es erst dann realisiere, dass ich jetzt noch hier so cool sitze und drüber lache. Aber nichtsdestotrotz weiß ich und oder schätze ich, was ich da die letzten Jahre hatte, ja, dieser Zusammenhalt, dieser Teamspirit, den man hat. Ich glaube, dass das schon was Besonderes ist, wenn du das vergleichst mit einem herkömmlichen Jobberuf, ja. Also ich denke, dass das schon so das große Ding ist, was mir fehlt. Dieses tägliche Messen mit den Mitspielern, aber dann auch den Gegenspielern, ja, bereitest dich auf den Spieltag vor, haust alles rein, dann die Emotionen, wenn du dann diesen Sieg einfährst, ja, das sind schon Sachen, die kriegst du ja so nicht mehr, ja. Auch vielleicht dieses Stehen in der Öffentlichkeit, wenn ich hier in Würzburg in der Halle einlaufe, ja, da wird's extrem laut. Das macht mich so stolz, ich krieg da jedes Mal Gänsehaut, das ist ja dann auf einmal alles weg, ja. Das sind so Dinge, die, wenn ich daran denke, da, das wird schon tough, glaube ich, ja. Jetzt habe ich morgen, habe ich ja mein offizielles Verabschiedungsspiel in Würzburg. Die letzten Tage waren noch echt ganz cool, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das wird schon tough einfach.
Ja. Basti, was war es bei dir?
Ich glaube, gleichzeitig freue ich mich am meisten, dass die Wochenenden nicht mehr stimmungsgeprägt abhängig sind von Sieg oder Niederlage. Gleichzeitig werde ich das aber auch mit am meisten vermissen, eben dieses Hoch, was der Felix auch gerade besprochen hat. Wenn du einen Sieg holst, wie geil es dir dann auf einmal geht, ja, wie dass du jeden Sieg zelebrieren möchtest mit deinen Mannschaftskollegen, das wird auf jeden Fall fehlen. Ich freue mich aber auf die Zeit, nicht mehr diese verbindlichen Termine 10 Monate im Jahr zu haben, ja, dass man auch einfach mal im Winter mit seiner Familie mal wegfahren kann, dass man mal Skifahren gehen kann, ja, also diese kleinen Dinge. Ich glaube, ganz weg vom Sport, also ich habe schon noch vor, auf jeden Fall in irgendeiner Bierliga rumzuzocken, weil man muss sich ja auch ein bisschen bewegen, also es geht ja ganz ohne geht's nicht. Und dann zweimal die Woche mit ein paar Kumpels zu zocken, danach in die Kneipe zu gehen, das werde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und Gott sei Dank werde ich ja irgendwie als Experte weiterhin in diesen Hallen unterwegs sein und das irgendwie die Atmosphäre da mitnehmen. Aber am meisten ist einfach schon dieses, eben was Felix sagt, mit den Mitspielern einen Sieg zu feiern. Das ist schon das Geilste, was es gibt. Und das wird natürlich wegfallen, ja.
Was war das Erste, das du nach deinem Karriereende getan hast? Gab es sowas, okay, und jetzt?
Ich habe noch nichts Verbotenes getan. Ah doch, ich kann es dir sagen, weil traditionell werde ich immer krank nach der Saison und wurde auch jetzt direkt krank, war 2 Tage komplett out of order und ich durfte das erste Mal Vic Medi-Night nehmen. Das war mir in meiner ganzen Karriere war mir das nicht möglich, weil es auf der Dopingliste steht. Und jetzt durfte ich endlich Vic Medi-Night nehmen, ja, für den erholsamen Schlaf. Er war brutal. Also war ich kann es verstehen, wenn man davon abhängig
jetzt
wird.
Jetzt Hustensaft, ja, abhängig, sehr gut.
Endlich mal durchschlafen.
Felix, hast du schon irgendwas, was du sagst, das will ich danach unbedingt machen? Als allererstes?
Ich glaube, wenn die Saison dann wirklich rum ist, werde ich das feuchtfröhlich begießen. Mit dem Inner Circle, so, das habe ich mir vorgenommen. Aber tatsächlich, was Basti angesprochen hat, ist einfach dieses im Urlaub fahren, wann man will und so weiter machen können, was man will und wann man will. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich fahre danach einfach mit der Familie, mit den 2 Kids, meiner Frau, einfach mal Richtung Süden, ohne irgendwie was zu planen und so weiter. Da freue ich mich. Klar, das kann ich jeden Sommer machen. Aber ich glaube, dass das einfach so ein bisschen, für mich ist es irgendwie, wenn ich dran denke, ist es so eine Fahrt in die Freiheit. Das hört sich so blöd an, aber das sind einfach Dinge, die man als Basketballprofi nicht hat, dass du dein Wochenende verplanen kannst oder im Voraus mit Freunden was ausmachen kannst. Das sind einfach, ist ja nicht so leicht umzusetzen während der Karriere und darauf freue ich mich jetzt einfach. Mal schauen, vielleicht werde ich auch krank, dann denke ich an Big Medi Night und ja, knall mir das auch rein. Und ganz, ganz fest geplant ist natürlich das Golfmatch gegen Basti.
Das kriegen wir dann bei euch im Instagram-Kanal per Live, oder? Per Insta-Live.
Entweder dort oder ihr kommt halt dann live mit eurem Team vorbei und streamt das.
Spielt das 19. Loch.
Ich bin ja eh der Meinung, aus meiner Sicht, es gibt so viele Golfer in der Liga, es muss eigentlich von der Easy Credit BBL mal irgendwie so ein Charity-Golfturnier organisiert werden, wo dann alle zusammenkommen und ehemalige und aktive gegeneinander
Golf spielen. Im Rahmen der BMW Open oder so, die sind ja auch immer als Bayern-Sponsor mit dabei, warum nicht?
Weil du das sagst, Basti, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Idee, ne? Also die wir hatten, dass wir sagen, wir laden dann tatsächlich Leute zu, so Play-and-Talk-mäßig ein. Ja? Mhm. Ich weiß, mein ehemaliger Trainer Dennis Wucherer ist ein sehr guter Golfer. Ich habe gehört, Per Günther ist ein guter Golfer. Vielleicht, wenn du noch jemanden kennst, lässt es mich wissen. Ich weiß, Luke Sigmar ist ein guter Golfer.
Ja, der Hermannsson ist ein überragender Golfer. Ja. Also du wirst da auf jeden Fall 20, 25 extrem gute Golfer in der Liga finden. Vor allem die Trainer, die machen ja sonst nichts. Die stehen eigentlich die Hälfte der Zeit stehen nur auf dem Golfplatz. Doug Spradley muss wohl, glaube ich, das beste Handicap.
Der hat, glaube ich, ein Single-Handicap.
Ja, ich glaube, der war sogar irgendwas Richtung Null unterwegs. Also,
oh, okay.
Klaus Perwas, der Assistenztrainer von Frankfurt, extrem guter Golfer. Ja, da gibt schon ein paar.
Cool.
Na, also dann muss ich nicht mehr dahinter
klammern. Dann ist das nächste Projekt, das haben wir jetzt damit auch festgemacht. Danke Jungs auf jeden Fall für eure Zeit. Viel Erfolg noch dir, Felix, in dieser Saison. Dir, Basti, am Mikro natürlich auch. Und dann genießt die Basketballrente und bleibt hoffentlich unserem Sport erhalten. Wenn nicht als Experte, dann als Ratgeber zumindest. Vielen Dank euch.
Das machen wir. Danke euch für die Einladung.
Danke, ciao.
Ja, am allerliebsten hätten wir noch eine Stunde länger mit den beiden gequatscht. Vielleicht ergibt sich das ja mal in den nächsten Wochen und Monaten. Die beiden sind nach wie vor sehr nah dran am Basketball und haben immer wieder auch super gute Ideen und Tipps für die Zukunft des deutschen Basketballs, was ich persönlich sehr schätze. Und das war eine wunderbare und runde Folge mit ordentlich viel Personality für euch unter der Woche, die wir euch mal präsentiert haben, um da mal so ein bisschen aus diesem Basketball-Alltag auszubrechen. Und in diesen Basketball-Alltag geht's jetzt wieder rein. Es steht der letzte Spieltag in der Easy Credit BBL an. Es stehen noch große Duelle an und dann die Play-ins, Playoffs und so weiter. Und so fort. Am kommenden Dienstag hören wir uns dann wieder mit einer kleinen Play-off-Play-in-Vorschau. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Da geht es dann in die ganz heiße Phase in der BBL und dann wissen wir auch mehr zum Thema Euroleague Final Four. Bis dahin, macht's euch gemütlich, schaut viel Basketball und bleibt vor allem sportlich. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.